Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im Buch des Propheten Sacharja lesen wir zurzeit das 9. Kapitel. Am Anfang dieses Kapitels sagt der Prophet Sacharja die Zerstörung mehrerer heidnischer Städte voraus. Dabei handelt es sich zum Teil um sehr stark befestigte Städte. Also muss diese Prophetie in den Ohren vieler Zuhörer damals geradezu unglaublich geklungen haben. Abgesehen davon, Gottes Gericht wird nicht alle heidnischen Nachbarn Israels treffen. Unter ihnen gibt es auch Ausnahmen. In der vorigen Sendung zum Sacharja-Buch ging es unter anderem um die ersten 4 Verse von Kapitel 9. Dort wurde die Zerstörung von Tyrus und Sidon vorhergesagt. Tyrus und Sidon waren damals sehr wohlhabende Handelsstädte. Tyrus galt als uneinnehmbar, weil es auf einer Insel lag und stark befestigt war. Die Einwohner von Tyrus waren Phönizier. Das war ein Seefahrervolk, das durch den Handel ziemlich wohlhabend geworden war. Viele Jahre nach den Aussagen Sacharjas geschah das Unglaubliche. Nach monatelanger Belagerung ließ Alexander der Große die Steine der Altstadt von Tyrus ins Meer werfen. So baute er einen befahrbaren Damm als Straße zu der Stadt auf der Insel. Von der Stadt blieb wirklich nichts übrig. Alexander ließ sie abbrennen. So hat sich die Prophetie von Sacharja sehr wörtlich erfüllt. Zur Zeit Sacharjas hingegen müssen seine Worte unglaublich geklungen haben. Deshalb bekräftigt der Prophet seine Worte. Er führt gewissermaßen Zeugen an, die dieses Ereignis sehen werden. In Kapitel 9, Vers 5 lesen wir: Wenn Aschkelon das sehen wird, wird es erschrecken, und Gaza wird sehr Angst werden, dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zu Schanden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza, und in Aschkelon wird man nicht mehr wohnen. Ich selbst habe dieses Gebiet einmal besucht, und ich habe auch Bilder vom alten Tempel des Dagon gesehen. Heute gehört dieses Gebiet wieder zu Israel. Aschkelon liegt im Südbezirk Israels. Es verfügt über einen künstlich gebauten Hafen und es gibt jede Menge Wohnblocks. Mit über 130.000 Einwohnern ist Aschkelon immer noch im Wachstum begriffen. Es liegt aber nicht an der gleichen Stelle wie das alte, biblische Aschkelon. Die Ruinen des alten Aschkelon kann man im Nationalpark am Rande der heutigen Stadt besichtigen. Das ist natürlich ein wunderschöner Park, aber nicht bewohnt. An dem Ort, wo die alte Stadt stand, ist keine Stadt mehr. Man kann nur Ruinen einzelner Gebäude besichtigen. Hier sehen wir wieder, wie genau sich Gottes Wort erfüllt hat. Alexander der Große zerstörte diese Städte. Wir lesen weiter in Vers 6. In Aschdod werden Mischlinge wohnen, und ich will die Pracht der Philister ausrotten. Hier wird nicht gesagt, dass Aschdod unbewohnt sein wird. Es heißt nur, dass hier Menschen aus vielen verschiedenen Völkern leben werden, die sich untereinander vermischen. Heute ist Aschdod eine der größten Städte in Israel. In der zweiten Hälfte von Vers 6 heißt es: Und ich will die Pracht der Philister ausrotten. Als Alexander der Große Tyrus eingenommen hatte, zog er weiter ins Land der Philister. Er brach nicht nur die Macht der Philister, sondern er vernichtete dieses Volk vollständig. Die Philister waren vorher ein mächtiges Volk, aber heute sind sie als Volk völlig unbekannt. Es ist nichts mehr von ihnen übrig. So haben viele Generationen von Historikern bezweifelt, dass es die Philister wirklich gegeben hat. Erst vor kurzem hat man einen Friedhof der Philister in der Nähe von Aschkelon entdeckt. Weiter mit Vers 7. Und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Greuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Hier noch einmal der Anfang dieses Verses. Ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Greuel ist, von ihren Zähnen. Hier geht es Gott um das verdorbene oder auch unreine Essen und um die Götzenopfer, die von den Philistern dargebracht wurden. Gott sagte, er würde den Götzendienst bei den Philistern ausrotten. Und das ist ja unter Alexander dem Großen geschehen. Aber es geht bei Sacharja weiter. Am Ende der Zeiten werden sich auch die restlichen Philister zum Gott Israels bekehren. Sacharja drückt es so aus, sie werden unserem Gott übrig bleiben. Und sie werden Teil des Gottesvolkes sein und teilhaben am Segen Israels. Aus denen, die nicht zum Volk Israel dazugehörten, werden sozusagen Angehörige. Aus den Feinden werden Verwandte. Was für eine großartige Aussicht für Menschen aus einem Volk, das völlig vernichtet zu sein scheint. Alexander der Große zerstörte einfach alles, was ihm vor die Füße kam. Und wenn er dafür, wie bei Tyrus, ein paar Monate mit einer Belagerung zubringen musste, dann tat er das eben. Schließlich wollte er keine stark befestigte Festung zurücklassen, die er nicht eingenommen hatte. Dann näherte sich Alexander der Große Jerusalem. Was hatte er mit Jerusalem vor? In Vers 8 unseres Bibeltextes finden sich denkwürdige Worte. Gott spricht durch den Propheten Sacharja: Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dorthin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen. Das klingt nun ganz anders als bei den heidnischen Städten vorher. Allen anderen Städten war ihr Untergang vorhergesagt worden, auch wenn sie damals übermächtig und uneinnehmbar zu sein schienen. Aber über Jerusalem sagt Gott, ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern. Mein Haus, damit ist das Haus Gottes, der Tempel in Jerusalem gemeint. Dieser wurde ja gerade wieder aufgebaut, als Sacharja wirkte. Der Prophet schaut voraus und sagt, dass Gott Jerusalem vor Alexander dem Großen schützen wird. Gott hatte es gesagt und Sacharja konnte es niederschreiben, denn er wusste, auf das Wort Gottes kann ich mich verlassen. Gottes Wort wird in Erfüllung gehen. Und ging auch dieses Wort tatsächlich in Erfüllung? Dazu möchte ich den jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus zitieren. Er berichtet, dass der Hohepriester in Jerusalem eine Vision hatte. Darin wurde ihm gesagt, er solle aus der Stadt herausgehen, dem Eroberer entgegen. Also wartete er auf das Kommen von Alexander dem Großen. Und als die Heere nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, ging der Hohepriester Alexander dem Großen entgegen. Aber nicht er allein, es war eine riesige Prozession. Er nahm weitere Priester mit. Und außerdem schlossen sich viele Bürger von Jerusalem an. Es war wirklich eine ehrwürdige Prozession. Das war etwas ganz anderes als bei den anderen Völkern. Die Phönizier und Chaldäer in Alexanders Heer dachten, sie könnten jetzt in aller Ruhe die Stadt ausplündern. Sie dachten, sie könnten den Hohenpriester zu Tode foltern. Sicher hatten sie so etwas schon öfters getan. Aber diese Prozession war wirklich außergewöhnlich anzusehen. Die Priester waren mit feinem Leinen bekleidet, der Hohepriester in Purpur und Scharlach mit dem Kopfbund auf dem Kopf. Darauf war das goldene Stirnblatt angeheftet, auf dem der Name Gottes eingraviert war. Und so geschah das absolut Unerwartete. Alexander der Große ging persönlich auf den Hohenpriester zu. Er betete den Namen Gottes an und begrüßte den Hohenpriester. Die Juden begrüßten Alexander auch, einmütig, mit einer Stimme. Sie umringten Alexander. Die syrischen Fürsten und alle anderen im Heer waren über das alles höchst erstaunt. Das war so etwas Unerhörtes, dass sie dachten, Alexander hätte den Verstand verloren. Sie trauten sich aber nicht, Alexander zu fragen, was das sollte. Deshalb ging nur Parmenion zu Alexander und fragte ihn, warum er, vor dem sich doch sonst alle verbeugen, nun seinerseits den hohen Priester der Juden anbetet. Darauf antwortete Alexander der Große, ich habe ihn nicht angebetet, ich habe seinen Gott angebetet, der ihn mit dem Amt des Hohenpriesters betraut hat. denn ich hatte ihn bereits im Traum gesehen, genau in diesem Gewand. Das war damals, als ich bei Dios in Mazedonien war. Damals überlegte ich, wie ich mir Asien untertan machen könnte. Und er sagte mir im Traum, ich solle nicht mehr zögern, sondern mutig das Meer überqueren und hierher kommen. Er würde mein Heer führen und mir die Herrschaft über die Perser geben. Seitdem habe ich niemand anderen in diesem Gewand gesehen. Doch jetzt habe ich ihn gesehen und mich an diesen Traum erinnert. Ich erinnerte mich daran, was er mir im Traum gesagt hatte. Deshalb wollte ich diese Armee unter den Schutz dieses Gottes stellen, damit ich auch Darius besiegen und die Macht der Perser brechen kann. Dann wird alles so gelingen, wie ich es mir vorgenommen habe. Nachdem Alexander der Große dies gesagt hatte, ging er in die Stadt Jerusalem hinein und betete Gott im Tempel an. Soweit der Bericht des römisch-jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus. Er lebte im ersten Jahrhundert nach Christus, also mehr als 350 Jahre nach Alexander dem Großen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Hohepriester in seinen priesterlichen Gewändern Alexander dem Großen entgegenging und eine Schriftrolle mit sich nahm. Er zeigte ihm die Prophetie Daniels, die darin über Alexander den Großen geschrieben stand. Das bewegte ihn so sehr, dass er in die Stadt ging und im Tempel Gott anbetete und ihm Opfer darbrachte. Wie es auch gewesen sein mag, die Prophetie im 9. Kapitel des Sacharja-Buches ist deshalb so bemerkenswert, weil Alexander der Große Jerusalem tatsächlich nicht zerstörte. Allerdings war Alexander trotzdem sehr grausam, brutal und arrogant, auch wenn er gleichzeitig einer der brillantesten Generäle seiner Zeit war. Die Prophetie Sacharjas weist aber auch voraus auf die letzte Zeit. Schon viele Jahrzehnte gibt es sehr viel Streit um Jerusalem, oftmals um den Tempelberg. Die ständige Präsenz der israelischen Armee ist ebenso notwendig wie der Schutz Gottes, um Terrorakte zu verhindern. Aber in der letzten Zeit wird alles friedlich sein. Niemand wird den Frieden Jerusalems mehr stören. Und das alles deshalb, weil Gott auf Jerusalem achtet, weil Gott mit seinen Augen auf diese Stadt sieht. Der nächste Vers in unserem Bibeltext ist einer der bekanntesten Verse der Bibel. Meist hören wir ihn am Palmsonntag, weil er mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem zu tun hat. Vers 9 lautet: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Mit diesem Vers werde ich mich etwas ausführlicher beschäftigen, weil er so enorm wichtig ist. Er ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt aller Prophetie. Auch in der nächsten Sendung wird es noch um diesen Vers gehen. Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass das Wort Helfer auch mit Retter oder Sieger übersetzt werden kann. Dieser angekündigte Helfer ist also ein Erlöser, aber auch ein Sieger. Er ist der König, der uns den Sieg bringt und der kommt, um uns zu erlösen. Vorhin erzählte ich davon, wie Alexander der Große nach Jerusalem kam. Ihm wurde der Empfang aber nicht in der Stadt bereitet und mit Sicherheit ritt er auch nicht auf einem Esel. Diese Prophetie bei Sacharja zielt auf eine spätere Zeit. In den Evangelien lesen wir vom Einzug Jesu in Jerusalem. Aber nur Matthäus bringt in diesem Zusammenhang das Zitat aus Sacharja. Das Johannesevangelium kommt mir an dieser Stelle vor wie eine Auslegung zu Sacharja. Denn Johannes sagt statt »Freue dich, fürchte dich nicht«. Und das ist wirklich eine sehr gute Auslegung. Aber zurück zum Matthäusevangelium. Ich lese aus Kapitel 21 die Verse 1 bis 5. Dort wird berichtet: Als Jesus und seine Jünger in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: »Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Soweit das Zitat aus Matthäus 21. Beachten Sie bitte auch, dass Matthäus nicht wie Sacharja sagt, freue dich, Tochter Zion. Stattdessen heißt es, sagt der Tochter Zion. Und Matthäus lässt auch ein paar Worte aus, nämlich ein Gerechter und ein Helfer. Oder eben, er ist gerecht, bringt Erlösung und Sieg. Matthäus zitiert also nur einen ganz bestimmten Teil aus Sacharja 9, Vers 9. Warum lässt er bestimmte Dinge weg? Warum zitiert er nur bestimmte Worte? Meine Antwort darauf ist, Matthäus zitiert den Vers aus dem Sacharja-Buch im Prinzip genau so, wie er von Johannes ausgelegt wird, nämlich im Hinblick auf das erste Kommen von Jesus Christus auf diese Erde. Beim Rest des Verses aus dem Buch Sacharja geht es nämlich um sein zweites Kommen, um seine Wiederkunft. Schon bei seinem ersten Kommen brachte Jesus den Frieden. Bei seinem Einzug in die Stadt Jerusalem ritt er auf einem friedlichen Tier. Bei seinem zweiten Kommen wird Jesus alle Ungerechtigkeit besiegen. Inzwischen, seit seinem ersten Kommen, hat die Welt rund 2000 Jahre Zeit gehabt, um sich zu überlegen, was sie mit Jesus macht. Die meisten Menschen lehnen ihn ab. Das galt damals genauso wie heute. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sich allen zeigen. Er wird sich offenbaren. Und Gott wird deutlich machen, dass Jesus sein Sohn ist, dass er gekommen ist, um zu herrschen. Ja, Jesus wird regieren. Das erste Mal kam er auf diese Erde, um für unsere Erlösung am Kreuz zu sterben. Aber wenn Jesus ein zweites Mal kommt, dann kommt er, um zu herrschen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er regieren. Ich bin mir sicher, dass sich Sacharja über diese Prophetie selbst gewundert hat. Sie scheint so widersprüchlich zu sein. Ein Sieger auf einem Esel? Und auch heute noch finden viele Leute sie sehr sonderbar. Aber der Apostel Petrus macht in seinem ersten Brief deutlich, dass nicht nur Sacharja darüber verwundert war. Petrus schreibt, und ich zitiere ihn diesmal nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle: Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat, und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies eintreffen sollte. Also, in Sacharja 9, Vers 9 sind das erste und das zweite Kommen Christi zusammengefasst. Deshalb ergab es nicht auf den ersten Blick einen Sinn. Deshalb haben die Propheten eifrig nachgeforscht, was das alles bedeuten soll. Aber sie konnten das natürlich damals nicht unterscheiden. Sie konnten es einfach nur so aufschreiben, wie es ihnen der Geist eingab, auch wenn sie es selbst nicht verstanden. Jahrhunderte später konnte der Apostel Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, die Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi verstehen. Das erste Mal ist Christus gekommen, um für uns zu leiden und um uns zu erretten. Das nächste Mal wird er in aller seiner Herrlichkeit kommen, um auf dieser Erde zu regieren. Und auch Matthäus konnte, vom Heiligen Geist erfüllt, diese Unterscheidung nachvollziehen. Deshalb trennte er diesen Vers gewissermaßen aus dem Prophetenbuch Sacharja heraus. Er nahm jene Teile des Verses, die zum Einzug Jesu in Jerusalem passten. Das ist der Grund, warum er in seinem Evangelium nur den Teil des Verses zitiert, der vom ersten Kommen Christi spricht. In dieser Sendung standen aus dem Sacharja-Buch, Kapitel 9, die Verse 5 bis 9 im Mittelpunkt. Vers 9 gehört sicher zu den bekanntesten Versen der Bibel. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel werde ich noch weiter auf diesen Vers eingehen. Deshalb hoffe ich, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und behüt Sie Gott.